Wir hören einen Text aus Galater 4, aus dem Galaterbrief also, von Paulus, Kapitel 4, Vers 4. Gut zu merken. Also Philipper 4, Vers 4 und so. Galater 4, Vers 4. Da heißt es, als die Zeit erfüllt war, oder als die Erfüllung der Zeit eintraf, da hat Gott seinen Sohn losgeschickt, der von einer Frau geboren wurde und unter die Gewalt des Gesetzes kam, damit er einmal die loskauft, die sich unter dem Gesetz befinden, sodass wir die Sohnesstellung bekommen würden. Weil ihr also Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen entsandt, der Papa, Vater, schreit. Folglich bist du nicht mehr, nun jetzt nicht mehr ein Leibeigener, ein Sklave, sondern ein Sohn. Wenn aber ein Sohn, dann durch Gott auch ein Erbe. In diesen wenigen Versen steckt eine ganze Menge drin. Und ich hoffe, dass wir einige Dinge wenigstens so ein bisschen anklingen lassen können heute und dass für jeden auch eine Zusage dabei ist über das, was es bedeutet, dass Jesus herabgekommen ist vom Himmel, dass er in unsere Zeit, in unser irdisches Dasein mit all seinen Begrenzungen hineingekommen ist. Das Erste, was gesagt wird, ist, dass die Erfüllung der Zeit, als die Zeit erfüllt war, die Erfüllung der Zeit. Was heißt das, dass die Zeit erfüllt ist? Es ist manchmal in der Bibel von Abläufen die Rede, die vorhergesagt werden. Zum Beispiel bekommt Abraham, 1. Mose 15 ist das, bekommt Abraham eine Zusage, deine Nachkommenschaft soll dieses Land erben. Ja, aber in 1. Mose 15, Vers 13 wird schon gesagt, es wird aber vorher eine Zeit geben, 400 Jahre lang wird deine Nachkommenschaft in der Fremde leben und unter einem fremden Joch stehen, unter fremder Herrschaft stehen. Und dann wird sich die Zeit erfüllen und dann wird es Freiheit geben. Und genau so kam es dann. Und zwar genau nach 400 oder sagen wir 430 Jahren, also ungefähr 400 Jahren. Diese Zeit wird auch mehrmals erwähnt. In der Passanacht wird es genauso gesagt. Sie zogen aus mit 600.000 Mann zu Fuß, plus Frauen, plus Kinder. Also ein sehr großes Volk. In dieser Nacht, am 14. Nisan, am 14. des Monats, und haben vorher mit Blut die Pfosten ihrer Türen bestrichen und sind dadurch erlöst worden, gerettet worden vor dem Gericht und sind dann durch diese Nacht herausgegangen. Und da ist 400 Jahre ins Land gegangen, genau wie Gott es gesagt hat. Und als die Zeit reif war, als die Zeit erfüllt war, kam es zu dieser gewaltigen Nacht der Befreiung, der Passanacht. Und das Lamm, was dort geschlachtet wurde, ist ein Symbol für den Messias gewesen, der also gekommen ist, als die Zeit erfüllt war. Auch als die Maria in Nazareth Besuch bekam von dem Engel Gabriel, also Engelbesuche so in physischer Gestalt sind jetzt nicht gerade an der Tagesordnung. Ich glaube, dass es viele Engelaktivitäten gibt, aber so ein sichtbarer Engelbesuch, hörbarer, akustisch hörbarer Engelbesuch ist nicht an der Tagesordnung. Noch seltener sind ja die Besuche von Erzengeln. Es gibt ja noch so vielleicht sieben, vielleicht sind es auch weniger oder mehr, aber sagen wir mal sieben, ja, Geistwesen am Thron Gottes, sieben Erzengel, einige werden mit Namen genannt, zumindest Michael und Gabriel. Und der Gabriel ist schon mal auch jemandem erschienen. Es ist nicht der erste Besuch, den er bei Menschen gemacht hat, als er zu Maria geschickt wurde, aber das muss etwas sehr, sehr Wichtiges und sehr Gewaltiges gewesen sein. Und die ersten Male, wo uns die Bibel berichtet, dass er geschickt worden ist, das war zur Zeit von dem Propheten Daniel, der in der babylonischen Gefangenschaft war und der eine Offenbarung dieses erklärenden Engels Gabriel bekommt. Und der sagt ihm, Daniel hält Ausschau, wann kommen wir wieder zurück ins Weiße Land, wann kommen wir von dieser Herrschaft der Babylonier frei, wann sind wir wieder ein freies Volk, wann können wir Gott frei anbeten, ohne beobachtet und gedrängt und gedrückt zu werden, wann können wir wieder in das verheißene Land zurück. Und er hält Ausschau danach. Und der Engel Gabriel, das ist in Daniel 8 und Daniel 9 beschrieben, der gibt ihm eine Offenbarung. Daniel 9, Vers 20 bis 27 beschreibt er und erklärt es dem Daniel, wenn auch aus unserer Sicht immer noch etwas verschlüsselt, dass eine bestimmte Zeit angeordnet ist von Gott. Und zwar insgesamt 70 Wochen, womit Jahrwochen gemeint sind. Also 70 mal 7 Jahre. Und das ist einfach für das Volk Gottes so festgesetzt von Gott. Das sind Fristen und Zeiten, die Gott bestimmt. Gott setzt Könige ein, setzt Könige ab. Gott bestimmt die Fristen und Zeiten. Und wenn die Zeit erfüllt ist, passiert das, was er gesagt hat. Und genauso ist es passiert. Er spricht zu Daniel von diesen 70 Wochen und spricht erst von 7 Wochen und dann von 62 Wochen. Und diese 7 Wochen, die sind wohl irgendwie ein Abschnitt noch kurz nach der Lebenszeit von Daniel vielleicht. Aber dann diese 62 Wochen, also 7 plus 62 ist jetzt nicht zu hohe Mathematik, glaube ich, plus 1 ergibt 70. Also ganz hinten wird eine Woche abgetrennt, aber dann kommen 7 plus 62, also 69 Jahrwochen zustande. Und dann heißt es, wenn diese 69 Wochen, diese 7 plus 62 vorbei sind, dann wird ein Gesalbter getötet werden, ein Messias. Gesalbter heißt Maschiach, das heißt ein Gesalbter oder der Gesalbte, könnte man sogar sagen, wird umgebracht werden. Und wir wissen, dass er vorher geboren wurde und vorher den Weg auf Erden gegangen ist, nämlich unser Herr Jesus Christus, an dessen Geburt wir heute denken. Und wenn man diese Zeiten berechnet, manche haben das detaillierter gemacht, sogar mit Tagen und einzelnen historischen Angaben, dann kommt man nach diesen 69 Jahrwochen in die Lebenszeit und in die Geburtszeit von Jesus hinein. Und immer wenn diese Zeiten erfüllt sind, das war in der Passanacht in Ägypten so, für das Volk Israel, das war so, als Jesus geboren wurde, wenn die Zeiten erfüllt sind, ist das eine Zeit starker und stärkster Engelaktivitäten. Da ist richtig was los im Himmel, da ist Hochsaison sozusagen. So ein bisschen im geistigen Sinne, so wie die Hochsaison bei den Weihnachtseinkäufen. Ja? Also vor dem Weihnachtsfest ist Hochsaison. Ja? Da wird eingekauft, man kommt ja gar nicht mehr durch die Innenstadt durch, man kommt gar nicht mehr an die Kasse ran. Wahnsinn, die Leute haben unheimlich was zu tun. Ja, und die Verkäufer und Verkäuferinnen, und die haben natürlich auch Hochsaison. Ja? Und so haben die Engel Gottes Hochsaison, wenn immer so ein Zeitabschnitt erfüllt ist, wenn so Fristen ausgeschöpft sind und eine neue Ära, ein neuer Zeitabschnitt beginnt. Und Jesus spricht auch von einem weiteren Zeitabschnitt, der eines Tages beendet sein wird, nämlich wenn diese letzte dieser 70 Jahrwochen, wenn die kommt, noch einmal 7 Jahre zur Zeit des Endes, sagt Gabriel dem Daniel, zur Zeit des Endes, wenn diese 70 Wochen zu Ende sind und die letzte Jahrwoche, die letzten 7 Jahre kommen, dann wird es die Herrschaft eines antichristlichen Herrschers geben und ein weltweites Königreich wird er aufbauen und eine weltweite diktatorische Herrschaft und dann wird das Ende kommen. Und dann spricht Jesus von diesen Fristen, die kommen werden. Und zu dieser Zeit, wenn diese letzte Woche eingeläutet wird, dann werden die Zeiten der Nationen zu Ende gehen. Jesus spricht in Lukas 21, Vers 24, von den Zeiten der Nationen. Die werden eines Tages zu Ende gehen. Wir leben jetzt in dieser Zeit der Nationen und kriegen allmählich eine Ahnung davon, dass sich Gott wieder mehr und mehr seinem Volk Israel auch zuwendet. Ganz konkret, indem dort Menschen erweckt werden zum lebendigen Glauben an ihren Messias, den sie früher nicht erkannt haben oder nur ganz teilweise. Und diese Zeiten der Nationen, wo es Erweckungen unter den Heiden gibt, die wird eines Tages zu Ende gehen. Wir leben in so einer Zeit der Überlappung. Ja? Und immer wenn solche Zeiten zu Ende gehen, dann gibt es Wehen. Denkt an die Wehen der Maria, die Wehen der Elisabeth. Wenn solche Zeiten zu Ende gehen und eine neue Ära anbricht, dann gibt es Wehen. Und Jesus spricht auch von den Endzeitwehen. Sodass es also eine Zeit geben wird, wo die Tür von den Nationen, die offen gestanden hat, irgendwann wieder zugehen wird. Und Gott sich ganz konkret auch Israel wieder zuwenden wird. Und Paulus spricht das als ein Geheimnis aus, dass bis die Vollzahl der Heiden erreicht ist. Das ist in Römer 11, was ist das, Vers 25, denke ich. Bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, also eine bestimmte von Gott vor Augen stehende Zahl an Nationen und an Teilen aus den Nationen. Und bis das eingegangen ist, ist eine gewisse Verhärtung, eine gewisse Blindheit in den Augen Israels. Und wenn diese Zeit der Nation erfüllt sein werden, dann wird diese Blindheit weggetan werden. Und dann wird die Vollzahl Israels errettet werden. Da wird es nicht eine Ausnahme sein, dass ein Jude an Jesus als den Messias glaubt, sondern es wird die Regel werden. Und es wird sich komplett umkehren, das Ganze. Ja, und Jesus sagt in Lukas 21, dass diese Zeiten der Nationen damit verbunden sind, dass jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang die Stadt Jerusalem zertreten, kann man das auch übersetzen, im Sinne auch von entweihen, von den Nationen. Ja? Und 70 nach Christus und noch einmal 130 nach Christus sind die Juden ja aus Jerusalem verbannt worden, durfte kein Jude mehr die Stadt betreten, jahrhundertelang. Und irgendwann sind sie wieder ansatzweise zurückgekommen und dann immer unter heidnischer Herrschaft, unter muslimischer Herrschaft, unter christlicher Herrschaft, kein Ruhmesblatt, die Zeit der Kreuzzüge, wo Jerusalem besetzt worden ist von Heiden. Und Jesus sagt, eines Tages wird auch für Jerusalem die Zeit der Nation zu Ende gehen und dann wird Jerusalem wieder souveränes Eigentum des Volkes Israel sein, als Hauptstadt Israels. Ja? Und das ist 1967 passiert. Ich glaube, im August 1967, im Sechstagekrieg. Ja? Und seitdem ist die Zeitnation, geht die Tür allmählich wieder zu. Wir haben noch eine Ernte einzubringen, bis Jesus wiederkommt. Aber seitdem geht die Tür, wie so eine Drehtür ist das. Die Tür der Nation geht allmählich zu. Und die Tür des Volkes Israel geht allmählich wieder sperrangelweit auf. Und wir werden uns noch wundern, was wir noch erleben können an Fristen. Und das ist eine Zeit ganz krasser, enormer Aktivitäten der Engelmächte, die gesandt werden, die sogar Moslems zum Glauben führen, die nach Israel gesandt werden, die auch in unserer Zeit unter den Nationen wirksam sind. Es ist eine gewaltige Zeit, in der wir gewürdigt sind, zu leben. Und so ist das gemeint mit, als die Zeit erfüllt war. Als die Zeit erfüllt war. Gott hat einen Plan und Gott hat das auch mit der Geburt von Jesus ganz detailliert arrangiert. Ja? Weil das ja auch immer so ist, dass der Feind Ausschau hält, Gottes Reich zu schaden, dem Volk Gottes zu schaden. Und wenn er gewusst hätte, wo der Messias geboren wird, der wusste das schon, kommt dann nachher noch drauf, der wusste das schon, dass irgendwie mal so ein Plan existiert. Wenn er gewusst hätte, wann und wo der genau geboren wird, er hätte das zu verhindern versucht, wie Herodes. Aber Gott hat das so arrangiert, dass er sogar diese römische Volkszählung von Kaiser Augustus gebraucht hat, dass eine Frau aus dem Stamm David, die den Messias in ihrem Leib trug, dass sie geführt wurde in die Geburtsstadt Davids und dass die Erfüllung dort von Micha war, wird: Bethlehem, du Kleiner unter den Fürstenstädten Judas, aus dir soll kommen der Herrscher, der über mein Volk Israel regieren wird. Und das ist wahr geworden, weil die hochschwangere Maria mit Josef, ihrem Verlobten, nach Bethlehem aufbrechen musste wegen dieser, wahrscheinlich würde man sagen, blöden Volkszählung. Nur weil dieser Kaiser Augustus sich jetzt in den Kopf gesetzt hat, mal eine komplette Volkszählung zu machen und vor allem natürlich die Steuern, die Zahl interessiert ihn nicht, aber die Steuern einzutreiben, auch aus allen möglichen Provinzen, Syrien und sonst woher. Ja? Und deswegen mussten sie sich von Nazareth, wo sie gelebt haben, da haben also auch Leute aus dem Stamm David, aus dem Haus David gelebt, die mussten sich auf den Weg machen in die Geburtsstadt ihres Vorfahren David. Ja? Und dadurch ist Jesus in Bethlehem geboren, wurde diese Verheißung wahr und wurde, ging sie in Erfüllung. Aber fast unbemerkt, noch nicht mal in einem Hotel oder noch nicht mal in irgendeiner Pension sind die untergekommen, sondern im Stall irgendwo ist der Messias zur Welt gekommen, das Licht der Welt erblickt. Und das war der Augenblick, wo es die Engel nicht mehr ausgehalten haben. Die haben da wach gestanden, die waren schon postiert, so könnte man sich das vorstellen, wochenlang vorher da schon Spalier zu stehen und die wussten, der Messias wird in Bethlehem geboren, die Frist ist erfüllt und es wird kommen, Gott hat sie da schon mal hingeschickt, passt mal auf, dass da nichts schief geht. Und die haben dafür gesorgt, dass die Geburt sauber vonstatten gehen konnte, dass nichts dazwischen gekommen ist. Ob als dann der Messias geboren ist, da hat dann, was Promis vorhin gelesen hat, da haben die Engel dann vor Jubel sich zu erkennen gegeben, dass sie anwesend sind. Da heißt es, da war dort die Menge der himmlischen Heerscharen. Ja, und das waren nicht alles nur Gitarristen und Musiker, das waren auch Kampfengel. Das waren Engel, die bereit waren, auch von der finsteren Seite Widerstand abzuhalten und fernzuhalten und haben das Kind beschützt, dass es geboren werden kann. Und der Zorn, der kam ja später dann. Ja, der Zorn, wie in Offenbarung 12 auch beschrieben, wo der Drache vor diesem Weib steht, die gebären will. Und der Zorn kam nachher. Und dann kam Herodes und hat versucht, das noch zu zerstören, dieses Leben. Und dann ist er wiederum nach Ägypten entwichen. Und wir sollten wie Simeon und Hannah, so werden so zwei alte Menschen erwähnt in Lukas 2, sollten wir auf den Messias warten. Und auch die Wiederkunft des Herrn herbeisehen und wissen, dass wir in dieser gewaltigen Zeit leben, wo Jesus bald wiederkommt. Also als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Nicht er brachte einen Sohn zur Welt oder so, ja, sondern er sandte seinen Sohn, wie wir es gehört haben. Die Erde war gar nicht sein Zuhause gewesen. Er kam vom Himmel herab und war bereits sein Sohn. Also Jesus wurde in Bethlehem geboren. Am Tag X, also wahrscheinlich eben nicht am 24. Dezember, aber vielleicht auch doch, keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Aber er wurde geboren an einem historischen Tag. Jesus, der Sohn der Maria, beziehungsweise der, wie soll man sagen, Pflegesohn von Josef. Ja, aber der Sohn Gottes wurde nicht in Bethlehem geboren. Also als Sohn Gottes war er ja schon vorher gezeugt. Psalm 2 heißt es doch, Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, Beni Atar. Gott spricht in der unsichtbaren Welt irgendwann in der Ewigkeit aus, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das war nicht an dem Tag, als Jesus in Bethlehem geboren worden ist. Sondern er ist aus dem Vater hervorgegangen. Jesus ist nicht geschaffen worden, Jesus ist nicht das Produkt von menschlichem Willen, von fleischlicher Lust oder von irgendetwas, sondern er ist aus dem Herzen des Vaters hervorgegangen, aus dem Schoß des Vaters. Johannes 1, Vers 18 heißt es, er war im Schoß des Vaters von Ewigkeit her. Und er hat sich von dort losgerissen, weil der Vater einen Plan hatte, die Menschheit zu retten. Und er hat sich von dort losgerissen, hat gesagt, siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben, wie es in Psalm 40 heißt, eigentlich seine Worte. Ich komme, um deinen Willen, Gott, zu tun. Jesus hat sich dem Willen des Vaters untergeordnet, hat sich losschicken lassen. Aber dieser Sohn existierte schon. Ich glaube, die Zeugen Jehovas und einige andere behaupten ja, Jesus wäre so eine Art Engel oder so eine Art besserer Mensch oder so. Ja, aber Jesus ist kein Geschöpf. Jesus ist kein Geschöpf. Er trägt zwar unser Leben oder irgendeine DNS hat er in sich getragen, aus dem Stamm Juda, aus dem Hause David, aus dem Leib der Maria. Ja, er ist der Sohn der Maria, tatsächlich, unbegreiflich. Wahrer Mensch. Aber er ist von Anfang an wahrer Gott geworden. Das brauchte er nicht erst werden, das war er vorher schon. Das war er vorher schon. Wahrer Gott, von Ewigkeit her, wie wir es gesungen, glaube ich, haben bei dem einen Lied. Ja, wesensgleich mit dem Vater, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr mit Moslems diskutiert, mit anderen, bei Zeugen wird es auch passieren, da ist immer das, ja, Gott kann doch keinen Sohn haben. Ja? Oder das mit der Jungfrauengeburt, das glaube ich irgendwie nicht. Ja? Da hängt eine ganze Menge dran. Wenn Jesus nur einer von uns war, im Sinne von einem Mensch, der komplett nur von Fleisch und Blut abstammt, dann hätte er uns nicht erlösen können. Was soll denn sein Blut mich erlösen können? Ja, höchstens kann ein Mensch für einen anderen vielleicht sich auslösen oder sich opfern. Gibt es ja auch rührende Geschichten darüber, wie einer sich für ein Menschenleben für ein anderes Menschenleben. Aber wie kann ein Mensch sich für die ganze Menschheit hingeben? Das kann er nur, wenn er das ewige Blut der Gottessohnschaft in sich trägt. Ja, und deswegen konnte Jesus für alle unsere Sünden sterben. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Warum heißt es dann aber hier, Gott sandte seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war, geboren von einer Frau. Geboren von einer Frau. Das könnte ja eigentlich auch wieder gegen die Jungfrauengeburt sprechen. Eine Frau ist ja dann wahrscheinlich eine verheiratete Frau oder eine Frau, die jedenfalls keine Jungfrau ist. Geboren von einer Frau. Warum hat Paulus das so formuliert? Klingt doch irgendwie missverständlich fast schon wieder. Als könnte man das bezweifeln. Übrigens sogar in Jesaja 7, wo ja diese Prophetie steht, die wir vorhin gesungen haben, ein Sohn ist uns gegeben, Jesaja 7, Vers 14, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, da heißt es auch, eine junge Frau wird schwanger werden. Das hebräische Wort spricht nicht von der Jungfrau, weil das im hebräischen Denken quasi klar war. Wenn es eine junge Frau war, dann war sie noch unverheiratet und hat sich noch keinen Mann berührt. Ja, und da ist das quasi inklusive. Man kann da so einige Zweifel hier und da anmelden, aber im Evangelium nach Matthäus und nach Lukas ist ganz eindeutig davon die Rede, dass auch Josef, auch nachdem sie schwanger war, nicht mit ihr geschlafen hatte, bis sie den Sohn gebar, bis sie das erste Kind bekommen hat, und nämlich Jesus. Und auch Lukas, der Arzt, der, glaube ich, über die Verhältnisse besser als alle anderen Bescheid wusste, hat auch beschrieben, dass sie wirklich eine Jungfrau war und dass sie auch erstaunt war, wie kann sie schwanger werden, wie soll das gehen? Sie hat ja nie mit einem Mann geschlafen. Ist vielleicht heute nicht mehr so die Regel, aber bei ihr war das eben so. Ja? Und deswegen ist es fast irritierend, dass hier steht, geboren von einer Frau. Warum von einer Frau? Und da müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen, wo schon mal so eine Formulierung da ist. Und das ist ganz am Anfang der Bibel. Ganz erstaunlich. Man hat das mal das Proto-Evangelium genannt. Ja? 1. Mose 3, Vers 15. Da ist schon davon die Rede, ja, dass der Same der Frau die Erlösung bringen wird. Ganz eigenartige Formulierung, 1. Mose 3, Vers 15, das Fluchwort an die Schlange, wo Gott sagt, weil du die Menschen verführt hast, du wirst auf der Erde kriechen und Staub fressen und alles mögliche, also etwas unangenehm. Und dann sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deiner Nachkommenschaft und ihrem Samen. Ja? Und er, da merkt man plötzlich, aha, es ist jetzt nicht ihre Nachkommenschaft ganz allgemein gemeint, ja, also nicht deine Nachkommenschaft, also tausende, Millionen von Milliarden von Menschen inzwischen, ja, ist ja schon erstaunlich, stammen ja dann irgendwie von der Eva ab. Ja, die Nachkommenschaft wird Feindschaft mit der Schlange haben oder so. Ja, sondern zwischen dir und der Schlange, beziehungsweise zwischen dir und der Frau, Und dann zwischen deiner Nachkommenschaft, Schlange, und dem Samen der Nachkommenschaft der Frau, Sarah, dem Samen der Frau. Eine ganz eigenartige Formulierung. Ja. Und er wird dir den Kopf zerschmettern, vernichtend, du aber wirst ihn in die Ferse stechen. Also das ist nicht ganz so vernichtend. Ja. Also der Kopf, mit dem kaputten Kopf geht hier keiner mehr raus. Mit der kaputten Ferse humpelt man, aber das geht noch. So wie Jakob auch gehumpelt hat. Das geht irgendwie noch. Also das ist das, was der Schlange angekündigt wird. Der wird in den Kopf zermatschen, ganz nebenbei. Deswegen haben wir es bei dem Reich der Finsternis mit einem völlig chaotischen, gar nicht so gut strukturierten Reich zu tun. Die kämpfen zum Teil gegeneinander und keiner weiß, was der andere macht. Ist, so toll organisiert ist das Reich der Finsternis nicht. Da gibt es zum Beispiel Theorien. Der Kopf ist schon, der Schlange ist schon zertreten. Aber da gibt es irgendwie noch Gift, was da noch irgendwo rumfließt und keine Ahnung. Aber das Reich des Feindes ist schon vernichtend geschlagen worden, als Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Und der Same der Frau, diese Formulierung gibt es im ganzen Alten Testament nicht. Der Same ist immer der Same des Mannes. Das geht gar nicht. Ja, also es ist von der, die Nachkommenschaft wird immer auf den Mann bezogen. Ja, aus biologischen Gründen, aus erbrechtlichen Gründen, was auch immer. Ja, und deswegen ist es ganz erstaunlich. Ihr zwischen dieser Same der Frau, das deutet auf die Jungfrauengeburt hin. Und deswegen muss hier das Wort Frau stehen, bei Galater 4, Vers 4, geboren von einer Frau. Ja, weil durch die Frau wurde Adam verführt und dadurch haben beide Menschen sich versündigt und sind aus dem Paradies verstoßen worden. Und durch die Frau kommt der Messias in die Welt. Durch die Frau, das Heil kommt nicht nur von den Juden, sondern es kommt von der Frau. Ja, die hat den Messias zur Welt gebracht. Die es verbockt hat, die durfte es auch den Messias zur Welt bringen. So hat Gott sich das irgendwie ausgedacht, damit die Frauen vielleicht nicht so schlecht dastehen. Und immer so als die etwas, na, soll man sagen, minderwertigen geistlich oder wie auch immer, empfunden werden. Ja, preis dem Herrn. Die wurden ja auch als erste Zeugen am Auferstehungsmorgen erstmal beauftragt, wo die Jünger noch völlig phlegmatisch in der Ecke hingen. Also, das ist schon eine schöne, eine feine Rehabilitation. Ein schöner Ausgleich, kann man sagen. Ja? Ja, also das ist der Grund, warum hier steht, geboren von einer Frau. Ja, und dann unter das Gesetz getan. Er hat sich erniedrigt. Er, der quasi der Gesetzgeber ist, ja, auch die Schöpfung ins Dasein mitgerufen hat mit dem Vater, er war dabei, als alles geschaffen worden ist. Er hat sich unter das Gesetz gebeugt, das er gar nicht nötig gehabt hätte. Ja, unter das Gesetz von Mose, unter das Gesetz von Rom. Er war dann irgendwie auch in diesem ganzen System mit drin, hat sich da reingekniet. Ja, und damit uns den Trost geschaffen, dass da, wo wir unter einem Gesetz stehen, ja, da wo wir unter einem Joch stehen, was uns vielleicht gar nicht so schmeckt, das hat Jesus auch getan. Er hat sich erniedrigt. Er war der Sohn Gottes und hat sich als Sklave zu einem Sklaven gemacht. Er wurde einem Sklaven gleich, heißt es in Philipper 2, und hat sich erniedrigt. Er hat sich abhängig gemacht. Ich meine, was gibt es für ein abhängigeres Wesen als ein Baby? Ein Baby ist völlig angewiesen. Völlig angewiesen auf wann die Eltern Essen geben, ob sie Essen geben, ob sie einen schlafen legen, ob sie einen rumschreien lassen, ob sie einen hochheben und windeln und irgendwas machen, irgendwo hinbringen. Alles totale Abhängigkeit. Totale Abhängigkeit. Das süße Babylein ist auch gleichzeitig ein Bild für eine totale Abhängigkeit. Und Jesus hat sich in alle unsere Abhängigkeiten, unsere Fremdbestimmungen, in alle unsere Untergebenheiten sozusagen hineingekniet. Er hat sich seinen Eltern untergeordnet. Er wurde auch seinem Vater letzten Endes als Arbeitgeber, dem Josef, dem Ziehvater, wurde er untertan. Er wurde abhängig. Ja? Und Galater 4 beschreibt ja am Anfang, dass auch der Sohn sich von dem Erben in nichts unterscheidet, solange er unmündig ist. Am Anfang ist er unmündig, der wird genauso erzogen wie alle anderen auch. Ja, der wird später das Ganze, den ganzen Laden erben, aber er wird trotzdem erstmal erzogen, ja, wenn die Eltern das richtig machen jedenfalls. Ja, und er wird erstmal wie ein Unmündiger, auch wie die anderen Knechte behandelt. Und später erst, irgendwann kommt die Zeit, wenn sie erfüllt ist, ja, dass er dann aufsteht und dann das Erbe antritt. Und so ist Jesus auch untergeordnet gewesen. Und irgendwann ruft er aus, steht in Markus 1, 15, die Zeit ist erfüllt. Wieder sowas. Ja? Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes naht sich und wird sich jetzt manifestieren. Und er ist als Sohn Gottes in sein Erbe, hat sein Erbe quasi öffentlich ausgelebt, hat sich geoutet als Sohn Gottes, kann man sagen. Ja? Und hat das ausgelebt, was der Vater für ihn hatte. Warum ist er geboren von einer Frau? Warum ist er unter das Gesetz getan? Damit er uns loskauft, so heißt es hier in Galater 4. Damit er die sich unter dem Gesetz befinden, loskauft und damit sie die Sohnestellung bekommen. Beides. Ich glaube, wir sollen auch losgekauft werden von religiösen Gesetzen, von Versklavungen und der menschlichen Prinzipien. Das beklagt Paulus später, dass die Leute dann ziemlich gesetzlich geworden sind, gerade die Galater, dass sie plötzlich meinten, alle möglichen Tage einhalten zu müssen, alle möglichen Regeln, alle möglichen Dinge, um ja alles richtig zu machen, aus lauter Angst, wie in einer sklavischen Gesinnung. Dabei haben wir doch den Geist des Sohnes bekommen, ja, den Geist der Kindschaft bekommen, durch die wir Papa, Vater schreien und durch die wir zu Gott rufen können und natürlich uns ihm auch willig unterordnen, aber doch nicht unter einem Gesetz stehen, unter irgendwelchen religiösen Zwängen, menschlichen Traditionen. Das muss so und so sein. Ja, auch in der Weihnachtszeit, oh Mann, da ist eine ganze Menge Traditionen, blühen da auf, üppig, ja, zum Teil christlich begründet, zum Teil völlig heidnisch, zum Teil alles mögliche, das ist das wuchert dann so vor sich hin. Und in manchen Kirchen würde es einen riesen Aufstand geben, wenn man mal so den Zopf aller möglichen Traditionen abschneiden würde, wenn einfach, da ist halt mal kein Weihnachtsbaum da und man kann doch genauso Weihnachten feiern, ja. Da würde die Kopf stehen, das geht gar nicht. Das muss, das und das muss sein. Ja. Aber wer weiß, wo wir auch manchmal unter irgendwelchen menschlichen Prinzipien, so nennt Paulus das hier, irgendwelche menschlichen Elemente, Traditionen, wo wir unter negativen Einflüssen stehen. Er möchte dich loskaufen. Er möchte dich loskaufen. Von negativen Einflüssen, von irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten, von Gesetzen, auch vielleicht der Familie. Manchmal gibt es auch unselige Gesetzmäßigkeiten in Familien. Ja, zum Beispiel, fällt mir nur gerade so ein, über Gefühle spricht man nicht. Ist so manchmal, in manchen Familien, das steht irgendwo, aber es ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Ja. Oder das und das tut man, das und das tut man nicht. Und der hat immer recht. Oder das ist immer falsch, das ist immer gut. Man weiß nicht genau, wo es herkommt, aber ist so ein Einfluss. Ja. Und das sind manchmal so Gesetze. Natürlich letzten Endes, wovon will er uns loskaufen? Von der Sünde. Wo wir auch unter einem Gesetz der Sünde, sagt Paulus ja auch einmal, Römer 7, ja, unter dem Gesetz der Sünde stehen, dass wir davon losgekauft werden. Dafür ist er gekommen. Er ist zum Knecht geworden, damit du nicht mehr Knecht bleibst. Er hat sich zum Sklaven gemacht, damit du nicht ein Sklave der Sünde bleibst. Damit du nicht untergejocht wirst unter allen möglichen Elemente. Dafür ist er selbst sogar zur Sünde geworden, damit wir die Gerechtigkeit würden, damit wir zurechtkommen und damit wir dann auch diese Sohnesstellung erhalten. Ja? Also Jesus ist quasi vom Sohn zum Knecht geworden und wir sollen vom Knecht zum Sohn werden, in die Sohnesstellung hineinkommen. So müsste man das wörtlich übersetzen, die Sohnesstellung. Also so eine Art Adoption. Wir sind in Gottes Familie hinein adoptiert worden. Gewaltig. Ja, ihr wisst, was eine Adoption ist. Man genießt alle Rechte der Familie, sogar Erbe, sogar Erbrechte. Ja? Hat einen ganz anderen Namen gehabt früher. Man gehört in einen ganz anderen Stall, eine ganz andere Schublade. Wir haben plötzlich bis in eine ganz andere Familie hinein adoptiert worden. Und so hat Gott das mit uns gemacht. Von Natur aus hätten wir in der Familie Gottes doch nichts zu suchen gehabt, wollen wir mal ehrlich sein. Also da wären wir ja nie reingekommen. Ja, so toll ist keiner von uns, gell? Dass wir da so gut reingepasst hätten. Aber weil wir reingewaschen worden sind durch das Blut Jesu, des Lammes Gottes, ja, deswegen hat Gott uns neu gemacht, uns rein gemacht und hat uns diesen Geist der Kindschaft noch hinterher geschickt, damit wir das glauben können, der jeden Tag in uns das bestätigt, dass wir wiedergeboren sind, dass wir neu geworden sind, dass wir Gottes Kinder sind. Ja? Von Söhnen, da sind die Töchter mit inklusive, von Söhnen ist, glaube ich, oft die Rede, weil das gleichzeitig ein Erbe ist. Ein Sohn ist auch der Erbe. Deswegen ist mit der Sohnestellung ist auch das Erbe verbunden, dass wir das Erbe antreten können. Äußerlich, ja, er sagt es ja hier, die waren am Anfang noch unmündig gewesen, man hat es gar nicht gesehen, dass sie die Kinder sind. Am Anfang sehen die genauso aus wie die Sklaven. Ja? Und später entpuppt sich das. Ja? Heute äußerlich, wenn wir in der Stadt rumlaufen, sieht man nicht so unbedingt, dass wir Gottes Kinder sind. Sieht man uns nicht an der Nasenspitze an, manchmal an einem nicht wegzumachenden Lächeln. Manchmal kann man es ja gar nicht lassen, sich zu freuen sozusagen. Ja? Aber lässt sich nicht ganz verbergen, manchmal will ich damit sagen, die Gotteskindschaft. Aber es ist nicht so offensichtlich. Es ist nicht immer so offenbar. Du bist vielleicht ein untergeordneter Arbeiter irgendwo, wie so ein Sklave sozusagen. Ja? Irgendwo in einem Laden drin oder in irgendeiner Struktur drin. Bist wie so ein unmündiger Knecht. Und doch bist du Erbe von allem. Das beschreibt Paulus hier. Man kann beides gleichzeitig sein. Du kannst gleichzeitig Erbe Gottes sein, weil er schon das Angeld, den Unterpfand des Heiligen Geistes dir geschenkt hat und dir schon so viel anvertraut hat. Und das Erbe trittst du nach und nach an und gleichzeitig bist du noch in ganz dürftigen irdischen Strukturen vielleicht drin. Und eines Tages wird es offenbar werden, wer oder was du bist, nämlich Kind Gottes, und du wirst mit ihm herrschen sogar. Und Gott hat dir jetzt schon dafür diese Abba-Vater-Kind-Beziehung geschenkt. Ja, das ist alles in diesen Versen eigentlich enthalten. Als die Zeit erfüllt war, hat Gott seinen Sohn losgeschickt, der von einer Frau abstammt und unter die Gewalt des Gesetzes gekommen ist, damit er einmal die herauskauft, die sich unter dem Gesetz befinden, sodass wir die Sohnesstellung bekommen würden. Da ihr also Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen entsandt, der Papa, Vater schreit. Folglich bist du nicht mehr ein Leibeigner, sondern ein Sohn. Wenn aber ein Sohn, dann lässt Gott auch ein Erbe. Und das ist eingeläutet worden durch diese schlichte Geburt Jesu im Stall von Bethlehem, in dürftigen Umständen offensichtlich und ganz unscheinbar und trotzdem gewaltig und von der unsichtbaren Welt mit höchster Aufmerksamkeit verfolgt. Und deswegen können wir Gott nur preisen, dass das geklappt hat. Halleluja. Ehre sei Gott in der Höhe. Ja, die Engel, die jubilieren, die können gar nicht aufhören und sagen, boah, es hat geklappt, super. Ja, das lässt sich ja auch nicht mehr rückgängig machen. Ja. Also man kann höchstens dran glauben oder nicht dran glauben, aber es lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Also wenn ein Kind geboren ist, das kann höchstens noch umkommen, aber die Geburt des Kindes ist nicht mehr rückgängig zu machen. Der Sohn Gottes ist hier auf der Erde geboren. Lässt sich, kannst du glauben oder nicht, aber lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Ja? Und so haben wir auf eine sichere Grundlage auch für unser Glaubensleben. Ja, und können wir sagen, Hosianna, dem Sohn Davids, und danke Jesus, dass du für uns gekommen bist. Amen.
Amen.